Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit geistlichem Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch seine Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrhaftigkeit gehört habt, nämlich das Evangelium von der Seligkeit, von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Verstanden? Also, der Text, man kann ja zweierlei machen im Text, also man kann sich selbst einen Text aussuchen. Zu einem Beispiel aus dem Neuen Testament, ein Wunder oder sowas. Oder man nimmt das, was sozusagen dran ist. Und heute ist dieser Text dran. Und ich habe Sie nicht umsonst gefragt, wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie sehen, so einen Text hören? Eine unwahrscheinliche Fülle. Ich frage mich, kann man den überhaupt verstehen? Also, ich habe mich sehr schwer getan am Anfang. Bei diesem Text, dem Epheser-Text, kommt es mir vor, dass der Paulus sich einfach überschlägt, der wiederholt sich das, sagt dann nochmal was. Es kommen immer wieder neue Geschichten zum Vorschein. Wenn man im Hauskreis ist, hat man es gut. Wir haben das natürlich im Hauskreis besprochen und die Brüder und Schwestern, die haben gesagt, nimm lieber was Einfacheres. Aber das ist ja auch so ein Ding, dann sitzt man da und dann erzählt man das immer, was man immer schon erzählt hat, das geht dann auch nicht richtig. Also, ich bin dabei geblieben und jetzt müssen auch Sie damit leben, mit diesem Paulus-Text. Und das ist gar nicht so schlecht. Nun, Paulus mutet uns das so, ein Lehrer hat übrigens im Hauskreis gesagt, ein Lehrer, einer, der was davon versteht, wenn ein Schüler einen solchen Aufsatz, solch einen Text abgeben würde, der würde ihm zurückgegeben werden. Das geht nicht, so kann man nicht reden. Also, wir müssen uns diesen Text durch Herz und Hirn gehen lassen. Was da geschrieben ist, kommt aus einer unwahrscheinlich großen Fülle. Der Verfasser, also Freund Paulus, war so fasziniert, ähnlich wie vielleicht einem Verliebten. Wann war das letzte Mal verliebt? Ähnlich einem Verliebten, der nun beschreiben will, wie seine Geliebte ist oder wie sie aussieht. Das geht fast gar nicht. Und dabei gerät man ins Stolpern. Oder wenn jemand eine wunderbare Melodie, die er gehört hat, beschreiben soll. Wie macht man das? Wir hörten letztens in Ravensburg in der Stadtkirche ein wunderschönes Konzert und ein Stück hat mich besonders begeistert, dann habe ich das nachgelesen. Der Komponist hat zu seinen Lebzeiten diese Musik nicht veröffentlicht oder nicht freigegeben. Und dann stand da der Satz, dass der Komponist wurde befragt, warum nicht? Und dann hat der Komponist gesagt, diese Melodie, diese Musik ist eine Privatsache zwischen mir und Gott. Also so ungefähr denke ich mir das mit Paulus. Er will was sagen, was er ganz persönlich erlebt hat, was seine Überzeugung ist. Und gerät dabei irgendwie in eine Sprache, die sehr schwer verständlich ist. Er auf jeden Fall ist er begeistert von der Schönheit und der Kraft und der Wirklichkeit und der Wahrheit Gottes und von der Liebe Gottes. Denke mir, dass Paulus in seinem Herzen ganz dicht am Herzen Jesu war. Sonst wäre das sicher anders formuliert worden. Er hat ja auch wunderbare Texte gemacht. Also zum Beispiel die Texte der Liebe. Wenn ich die Liebe nicht hätte, wäre ich eine, und Sie kennen das, eine klingende Schelle oder sowas. Das sind wunderbare Sachen. Und hier purzelt es daraus. Und jetzt steht so ein armer Ostfriese da und soll sagen, also da steht einer. Vielleicht geht es die Nacht der Predigt noch schlechter, als wenn sie nur den Text gelesen hätten. Und für uns nüchterne Menschen ist das einfach eine Herausforderung. Aber man merkt, dieser Paulus steht vor einem wahnsinnigen Geschenktisch. Tausende von Geschenke, er soll es beschreiben, kann es gar nicht richtig. Und dann steht da auch noch ein Dokument, liegt da noch auf diesem Gabentisch, du erbst alles, einfach alles, Gott liebt dich. Ja, wer soll das noch fassen? Also schauen wir uns ein bisschen näher an, diesen Text des überfließenden Geschenktisches. Da fallen ein paar Wiederholungen auf. Auch das ist im deutschen Aufsatz nicht unbedingt so das Beste, wenn immer Wiederholungen kommen. Aber Paulus wiederholt sich hier also x-mal. Eine Wiederholung ist in sein. Aber out sein wissen Sie, was das ist, und in sein wissen Sie auch. Und schauen wir uns das mal an. Dieses in sein, das kommt also häufiger vor. Wiederholungen. Und wenn Wiederholungen sind, ist es vermutlich so, dass der Paulus sagt, pass mal auf und sag das nochmal. So habe ich das gemeint. Und sag das nochmal, nochmal andersrum, bis du es einigermaßen fassen kannst. In sein kennt ihr, also bei Paulus heißt das in ihm sein. Er meint damit natürlich in Gott sein. Also es kommt öfter vor. Und wir sagen das auch, wir sind in einer Familie, wir sind in einer Partnerschaft, wir sind in einer Klasse, in einer Gemeinde. Also Neudeutsch, wir sind in, hoffentlich. Out sein, draußen sein, ist nicht so gut, nicht dazu zu gehören. Ich kenne dich nicht, das ist hart. Und in sein ist ganz großes Urbedürfnis von uns allen, wir möchten dazugehören, wir möchten dabei sein. Und um dieses In-Sein geht es also wiederholt in diesem Text, in ihm sein, in sein. Und dazu ist mir ein Beispiel aufgefallen, wie soll man das eigentlich erklären, in Gott sein. Ich habe hier so einen Zettel, das bin ich, und ich habe hier ein Buch, Sambuch in dem Fall, das ist Gott. Das ist. Ja, das ist natürlich schwierig. Also, ich spreche euch doch mal aus dem Herzen, oder? Jetzt durch den Zettel hier rein. Und der Zettel ist da drin. Er ist in. Er ist in dem Buch. Und wo der Zettel jetzt ist, in ihm. In diesem Buch ist er, ob der da liegt, oder ob der da liegt, oder ob er auf dem Nachttisch liegt, der Zettel immer ist er umgeben von dem Buch. dass wir umgeben sind von Gott. Wo wir auch sind, ob auf dem OP-Tisch oder im Gerichtssaal oder vor einer Prüfungsaufgabe oder daheim, wenn es brennt oder wenn es nicht brennt. Wir sind umgeben von diesem Gott in all seiner Kraft und in all seiner Liebe, in sein. Wenn wir das also einfach mal als Vergleich so nehmen, ich bin mit meiner ganzen Lebensgeschichte, mit meiner ganzen Lebensgeschichte, auch mit meiner geistlichen Lebensgeschichte, bin ich umgeben von Gott. Mit meinen Bitten und Danken, mit meinen Sorgen und Freuden. Ich weiß, das ist ein schwieriger Vergleich. Es können ja einige draufkommen und sagen, also so eng will ich es nun lieber auch nicht. Das ist mir zu fromm. Also so möchte ich es auch nicht. Das ist zu eng da. Aber ich denke, jedes Beispiel hinkt und da haben wir beide ganz recht, das Beispiel hinkt. Aber wie will man das sonst erklären? In ihm sein, in Gott sein. Wo der Zettel ist, ist er auch umgeben von dem Buch. In ihm kommt viermal ganz deutlich vor und diese vier will ich Ihnen kurz sagen. Ich bin in ihm erwählt, in ihm haben wir die Erlösung, in ihm sind wir Erben, in ihm sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das wäre Stoff für ein ganzes Jahr oder noch mehr. Aber wenn wir nochmal dazu hören, was Paulus da sagt, dann sagt er, eigentlich, lieber Mensch, sehnst du dich nach mehr Wachstum, nach mehr Insein. Er sagt das mit dem Wort heilig. Er sagt, dass wir heilig sein sollen. Heilig, also heil, ganz, nicht kaputt. Wir sollen heilig sein, heil, geheilt, nicht verletzt. Wir sollen ganz sein. Das ist eine tiefe Sehnsucht von uns. Wir möchten das gern, dieses Heilsein. Nicht verletzt, sondern gesund an Leib und Seele. Das möchten wir. Daher auch dieser wunderbare Titel Heiland. Heiland. Jemand, der uns heilt. Und aus dieser tiefen Sehnsucht heraus des Christen, aus der Sehnsucht des Christen heraus, heil sein, ergibt sich die Bitte um festeren Glauben, um größere Liebe, um mehr Erkenntnis, um mehr gefüllt sein. Und dabei verändert sich mein Selbstbewusstsein. Mein Leben, mein Ich verändert sich in diesem Innensein. Also unsere geistliche Entwicklung sieht ja oft so aus, dass wir eigentlich ganz froh sind, dass Jesus da ist, dass er uns hilft und so. Und so das erste Gebet eigentlich, oder oft ist es so ein Gebet, ja, Herr, ich gehe voran auf der Lebensbahn und du mögest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Ja, so. Könnte ja sein. Ja? Das, aber das ist schon was. Ja? Ich wende mich daran. Aber da hat sich hier was verkehrt. Ja? Jesus geht voran. Aber Herr, ich gehe voran und sei so gut, komm schnell hinterher und wenn es dann irgendwo schief geht, dann werde ich da raus. Das ist so eine Entwicklung. Nehmen wir das nicht lächerlich. Das ist, für manche Leute ist das eine gute Sache. Eine andere Entwicklungsstufe wäre Christus für mich? Das kommt oft zum Ausdruck in dem Danken und Bitten. Also ich bitte dich für schönes Wetter und dann danke ich für das schöne Wetter, aber das ist dann so, dass ich gar nicht ihn sehe, sondern das Geschenk. Als wenn jemand schenkt dir ein Buch und du setzt dich mit dem Buch in die Ecke und liest das Buch, aber du hast ganz vergessen, von wem du es hast und du nimmst gar nicht die Beziehung auf. Wir bitten den ganzen Tag, also ich bin es, oder wir danken auch, da geht es um dieses, wofür wir bitten, wofür wir danken. Ist gut, ist total okay, ist auch empfohlen von Jesus, bittet. Aber es ist halt auch eine Stufe und die Gefahr dabei ist, wir sehen nicht den Geber, sondern die Gaben. Eine weitere Perspektive wäre mein Ich und Christus. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder nicht ich, sondern er. Also im Laufe des Christseins merkt man ja auch, dass innen in unserer Seele manchmal ganz tiefe, dunkle Stellen sind oder Abgründe sind. Und da muss ich dann schon sagen, nicht ich, sondern Christus. Wie hat der Goethe mal gesagt, es gibt kein Verbrechen, zu dem ich nicht auch fähig werde. Und da merkt man so, dass da in uns ganz schöne tiefe Abgründe sind. Ganz schön dunkle Ecken, ganz Abgründe. Ich brauche Christus. Ich kann eigentlich allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Gibt es noch eine Stufe Christus durch mich? Ja, wenn er mich gebrauchen will, dann mache ich das, dann rufe ich dort jetzt an oder ich mache dort einen Besuch. Christus durch mich. Und beim Paulus habe ich den Eindruck, der steht auf der Stufe Christus über allem. Christus über allem. Nicht der Zettel in dem Buch ist das Wichtige, sondern das Buch. Christus über allem. Ja, und dann fängt er an zu loben, der Paulus. Da kommt er zum Eigentlichen des Textes. Man kann es ja auch anders sehen. Dieser kleine Zettel da drinnen, in diesem Bibelbuch, der soll sich doch eigentlich freuen, so von der Liebe Gottes umfangen zu sein. Und dadurch kommt er ins Loben. Bei den Gedanken in sein, in diesem Buch, als Zettel, als Randnotiz der Weltgeschichte, in dieser Situation, kommt man ins Loben. Da kann es doch gar nicht anders als loben. Über diesen gewaltigen Geschenktisch, über diese Garantiescheine, über diese Erbschaftsurkunden. Loben, Lobpreis, Jubel, Jauchzen. Am besten geht sowas in der Gemeinde, mit dem Posaunenchor, mit der Orgel oder mit dem Klavier. Und das ist einfach was Wunderbares. Als ihr Hilfsorganist habe ich mal eine Weile einen Pulszähler gebraucht. Und der Arzt hat gesagt, über 120 darf es nicht, das ist zu gefährlich. Und hier war angesagt, ich saß da hinten an der Orgel, und angesagt, das Lied Jesu, meine Freude, Vers 5, heißt, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Und sie waren, also als Gemeinde meine ich jetzt, unheimlich gut drauf. Sie sind verschieden in der Stimmung mit dem Singen. Also manchmal, da funkt was zwischen Orgel und innen und mit dem, was da eigentlich ausgesagt werden soll. Da sind sie richtig gut als Gemeinde im Chor. Ja? Und manchmal ist es ein bisschen anders, aber das ist vielleicht auch echt. Und jetzt war es also so, ich mit meinem Pulszähler saß hinten, Jesu, meine Freude ist geschrieben in C-Moll. Und plötzlich fing der Pulszähler an zu pfeifen, weil ich über 120 war. Ich war, Blick auf den Display, ich war bei 180. Total verbogen, aber das war ihre Schuld. Das ist so gut war. Und wir haben es gesungen und gespielt. Leider hat die Orgel zu wenig PS. Ein bisschen mehr raus. Und dann haben sie gesungen und mein Puls ging auf mich und so ging es in Paulus. Der Paulus war auf 180. Ich auch. Zum Glück trifft der Pulszähler ein hohes G, sodass das G passt immer bei 10 Euro. Und sie haben das also nicht gemerkt. Sowas erlebt man nur an der Orgel, wenn man sie von hinten sieht. Ich kann also den Paulus gut verstehen und sie auch. Jetzt sagen natürlich einige, ja mein Lieber, da musst du noch viel lernen. Also du hast deine Affekte und deine Gefühle überhaupt nicht im Kopf. Sei es drauf. Loben. Es geht also ums Lob. Und da geht es manchmal mit einem durch. In den 70er, 80er Jahren gab es einen Autoaufkleber. Da stand drauf, hast du heute dein Kind schon gelobt? Fand ich super gut. Gelobt, richtig gelobt. Hast du heute dein Kind schon gelobt? Und ihr müsst mir jetzt sagen, wie heißt das auf Schwedisch? Wenn ihr nichts sagt, ist Loben. Das ist jetzt bei Loben nicht gemeint. Sondern gemeint ist schon, sag's halt, was dich freust. Und ich würde jetzt gerne ein paar Stellen und ein paar Akkorde von dem Paulus anschlagen, was er so über den Lob sagt. Er sagt zunächst, Lob über den geistlichen Segen, der über uns ist. Lob über den geistlichen Segen. auf Ostfriesisch heißt das Segen Peitsche. Können Sie verstehen? Also Segen verstehen Sie schon noch. Und das auf, ein Peitsche ist ein Weg, ein Trampelpfad. Und das sagt man zum Geburtstag, zum Neujahr und überhaupt sagt man das Segen und Peitsche. Das heißt, Segen auf dem Trampelpfad, nicht auf einer asphaltierten Straße oder auf einem glatten Weg oder sowas, sondern Peitsche ist schon manchmal auch ein bisschen sehr eng und manchmal wachsen die Daumen rein und so. Und ich wünsche dir jetzt den Segen auf dem Weg, auf deinem Weg, der manchmal eben gar nicht so einfach ist und kurvig ist, vielleicht auch steil ist oder so, oder rutschig, Segen und Peitsche. Das steht so drüber. Das ist so der erste Akkord. Der nächste ist Lob über die Gnade. Über die herrliche Gnade. Also andersrum gesagt, es geht bei der Begnadigung, die uns durch Christus gegeben ist. Du bist befreit über eine Gerichtsverhandlung. Der Richter sagt unschuldig und du bist frei, du brauchst keine Strafe bezahlen. Und wir Gott gegenüber sind befreit, weil Jesus alles bezahlt hat. Über diese herrliche Gnade freut sich Paulus. Es ist nicht so, dass er sagt, dass die Gnade heißt, also gut, jetzt versuchen wir es mit dir nochmal und vielleicht schaffst du es ja jetzt, dass du ein bisschen freier wirst. No, so nicht, sondern freu dich, die Gnade ist rundum und du bist frei. Das ist so ein Punkt, den Paulus da erwähnt. Noch viel, viel mehr, aber ich sage noch ein paar. Ich kann gar nicht alle bringen. Er freut sich darüber, also dieses Lob an Gott, sagt er, ist auch deshalb wichtig, weil weil wir etwas sind, jetzt muss man sich also über die Zunge gehen lassen, wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, ich kann schon Gott loben, aber dass ich jemand sein soll, der die Herrlichkeit Gottes sozusagen vervollkommnet oder mit dabei ist, das ist unfasslich. Welche unwahrscheinliche, wie soll ich das sagen, uns dazu geschrieben wird. Du bist etwas zum Lob Gottes. Es wird ja an eine Gemeinde geschrieben, an die Epheser, nicht? Du, liebe Gemeinde, wir, liebe Gemeinde, wir sind nicht Gott. Wir sind nicht fromm, wir sind nicht die Besten, aber wir sind etwas zu seinem Lob, als Hauptmann. Und den Paulus der Sie auch. Lob über die Erwählung vor Grundlegung der Welt, das ist ja so ein Ding. Da müssen wir ganz kurz nachdenken, wir machen auch gleich Schluss. Lob über die Erwählung. Also Gott hat uns erwählt, bevor die Welt überhaupt entstanden ist. Jetzt fragen natürlich gleich die ganz großen Gerechtigkeitsfreunde, ja, was ist mit denen, die nicht erwählt sind? Und bin ich überhaupt erwählt? Ja, mach dir keine Sorgen über die anderen. Wie heißt es, was sagt Jesus? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und wenn du Angst hast, dass dein Freund oder Nachbar oder wer auch immer nicht erwählt ist, dann bete für ihn. Er hat gesagt, er lässt bestimmt keinen Feind, wenn du als sein Freund zu Gott kommst und sagst, erwähle ihn. Aber wir sind erwählt. Lob über Vergebung kommt noch, Lob über das Wissen des Geheimnisses, Lob über Erbschaft. Ja. Da kann man ja nur sehen, dass Gott uns unwahrscheinlich liebt und dass er uns diesen Geschenktisch da gemacht hat. Paulus ist auf 180, verzeiht ihm, dass er sich überschlägt. Er war in seiner Seele noch ganz nah beim Vater. Und als er die Augen wieder aufmachte, hat er nicht gleich daran gedacht, dass wir nur eine begrenzte Aufnahmekapazität haben. Er hat uns überfallen mit seinen Eindrücken. Aber Jesus bringt das zusammen. Kopf und Herz, Himmel und Erde, Leben und Liebe. Ich würde gern die Predigt so aufhören, dass wir zusammen einen Kanon singen, der meines Erachtens gut dazu passt, die Herrlichkeit des Herrn.